Und nun zum Ende der Heiligen Schrift. Offenbarung 21 schlagen wir auf. Wir gehen jetzt ganz zum Ende der Bibel. Der Ausblick nun auf die völlige Vollendung. Das ist jetzt auch nicht einfach, aber wir wollen es mit Gottes Hilfe einmal betrachten. Und Sie können nachher gerne noch Ergänzungen, Korrektur oder Gedanken dazu nennen, zu diesen wunderbaren Worten, die uns hier überliefert sind durch den Apostel Johannes. Die Offenbarung, die er von Jesus Christus empfangen hat. Ich werde immer einige in Abschnitten nun lesen. Offenbarung 21, Vers 1 bis 5 zunächst. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Soweit mal zuerst. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das heißt, diese Schöpfung, wie wir sie kennen, die wird völlig abgebrochen werden. Es wird nicht hier angeknüpft, sondern es wird neu geschaffen. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Manche sagen ja, etwa die Zeugen Jehovas, diese Erde, die wird so ein bisschen gereinigt werden nach Hamageddon, und dann wird darauf, werden die meisten leben müssen, und die anderen, aber nur 144.000 von ihrer Gruppe oder Sekte, die werden dann im Himmel sein. Das ist eine totale Verdrehung. Ich habe ja schon mal Vorträge gehalten darüber hier, und das ist so nicht richtig. Gott wird es neu schaffen. Die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, steht im Petrusbrief auch zu lesen. Und dass die erste Erde und der erste Himmel vergingen und das Meer ist nicht mehr. Meer kann auch hier übrigens noch eine tiefere symbolische Bedeutung haben, wenn Sie an das Tier aus dem Meer denken, Offenbarung 13, wer ist das? Der Antichrist. Der Antichrist, das Völkermeer, ja, kann gemeint sein, genau. Und da, auch das ist nicht mehr, woraus diese gottfeindlichen Mächte gekommen sind. Und das Meer ist ja auch etwas Bedrohliches, ja, wenn man so sieht, wo man ertrinken kann. Das wird also dann in dem Sinne vielleicht auch nicht mehr sein. Jedenfalls im antichristlichen Sinne natürlich nicht. Das ist alles hinweggetan. Der Antichrist ist gerichtet, der falsche Prophet, sie sind im ewigen Pool, in der Hölle praktisch auch, wo die Dämonen sind, im Abyssos wahrscheinlich dann. Und nun kommt aber die neue Erschaffung des Kosmos. Neuer Himmel und neue Erde, wobei diese neue Erde von oben kommt, aus dem Himmel. Ja, ich würde einfach von einem neuen Gesamtkosmos sprechen. Und nicht eine erneuerte Erde, sondern eine völlig neue Erde. Und auch das Jerusalem, von dem die Rede ist, ist eine völlig neu geschaffene himmlische Stadt, die aus dem Reich Gottes sich herabsenkt. Und das ist übrigens der Unterschied zum babylonischen Turmbau in 1. Mose 11. Sie wollten einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, von unten nach oben, das Wesen der Sünde. Und Gott schickt sein neues Jerusalem von oben nach unten zu den Menschen. Und das ist der Unterschied. Ja, es wird gerade umgekehrt, der Turmbau zu Babel. Nicht der Mensch strebt nach dem Reich Gottes, sondern Gott streckt sich in Liebe aus zu uns und schickt uns und schenkt uns sein neues Jerusalem, die himmlische Stadt. Und was ist nun das für eine Stadt? Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrer Mann. Wunderbar. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Woran denken wir, wenn wir das Wort Hütte hören, vom Alten Testament her? Die Stiftshütte, natürlich. Die Gegenwart Gottes bei seinem Volk, die wird hier ganz nahe jetzt wieder sein, unmittelbar und direkt. Gott wohnt nun direkt bei den Menschen. Und die Menschen dürfen in seiner Gegenwart sein. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und was tut dann Gott, der Herr? Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Alle Schwachheit, alle Vergänglichkeit, die dieser Schöpfung angehaftet hat, wird hinweggenommen sein. Ein herrlicher Ausblick. Ich mache alles neu, spricht der Herr. Das gilt auch gegen sämtliche Weltverbesserungsideologien, die aus dieser vergänglichen Erde das Weltfriedensreich gründen wollen. Das wird der Antichrist tun und seine Vorläufer. Es gibt ja auch große Bestrebungen, hier schon das perfekte Friedensreich aufzubauen. Das ist das Zusammenrücken der Menschheit. Das wird auch eine Zeit lang halten, aber dann wird das Verderben über sie kommen. Das ist aber noch nicht das Reich Gottes, sondern die antichristliche Vorwegnahme. Und das bereitet sich vor. Die Staaten rücken ja immer enger zusammen, wollen eine Weltregierung einsetzen, Weltpolizei, Weltgericht, die antichristliche Vorwegnahme oder Nachäffung dessen, was Gott hier in der Offenbarung verheißen hat. Nein, ich mache alles neu, spricht der Herr, und nicht die Menschen aus eigener Kraft. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir uns nicht für Frieden einsetzen. Im Gegenteil, sollen wir tun, aber nicht in dieser übersteigerten Erwartung, wir schaffen ein total einheitliches Weltfriedensreich aus eigener Kraft. Das wäre der neue Turmbau zu Babel. Nein, Gott senkt sein neues Jerusalem herab und nicht von unten nach oben. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich lese jetzt weiter in Vers 6. Ja? Und weiter, ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. A und O, Anfang und Ende, das ist Gott und das ist Jesus Christus. Der Anfänger und Vollender des Glaubens und auch des Weltalls. Und dem Durstigen geben vom Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst heißt nicht, dass es jetzt wertlos wäre, sondern im Gegenteil, das kostbarste Wasser überhaupt. Das Lebenswasser für das ewige Leben. Und das kostet nichts, es geschieht aus Gnaden, aus reiner Liebe Gottes zu denen, die das annehmen. Wer überwindet, wird es erben. Das heißt auch, wer das Mahlzeichen sich nicht aufprägen lässt, wer Jesus die Treue hält inmitten der Verfolgung und Bedrängnis durch den Antichristen und seine Vorläufer in der Trübsalzeit, aber auch in der gesamten Geschichte, wer da überwunden hat, der wird es ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Man kann auch sagen, mein Kind sein. Nun kommt aber eine negative Aussage in Vers 8. Der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also das sind die geschildert, die nicht drinnen sein werden im Reich Gottes, im Himmel. Und wer ist das? Die feigen Verleugner, die sich nicht zu Jesus Christus bekannt haben. Der Herr sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet, den werde ich dann auch verleugnen. Ein sehr hartes Wort, vielleicht auch für uns schockierend. Wir sollten also wirklich nicht die Menschen fürchten, die nur den Leib töten können, sondern lieber Gott in einer guten Weise fürchten, dass wir sagen, ohne Menschenfurcht wollen wir uns zu dir bekennen und deinen Sohn verkündigen. Du hast ja auch viele Traktate hier, wenn jemand welche braucht. Peter Stiegler ist ja sehr geübt im Traktatverteilen, vielleicht kann er nachher auch noch was dazu sagen. Das ist eine Möglichkeit, sich zum Herrn zu bekennen. Auch wenn wir vielleicht Nachteile in Kauf nehmen müssen. Aber der Nachteil in der Ewigkeit, die ewige Verdammnis, ist dann viel größer. Also die feigen Verleugner werden nicht im Himmel sein, sondern in der Hölle. Und die Ungläubigen, die Jesus abgelehnt haben. Und die Frevler, die gelästert haben, die gespottet haben, die Götzendienst getrieben haben. Das kommt auch noch. Und Totschläger, übersetzt Luther, Mörder kann man auch sagen. Ja, die diese gräulichen Sünden begangen haben, Mord und Unzucht, jede Art von sexueller Unzucht ist hier gemeint. Ehebruch, Hurerei, sexuelle Perversionen und vieles andere. Es gibt von allem diesem aber Vergebung, ja, wenn Menschen umkehren. Nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, ich habe mal was Böses getan, ich kann nicht mehr in den Himmel kommen. Nein, dafür ist ja Jesus gestorben, dass wir unsere Schuld auf ihn laden können und dürfen. Keine billige Gnade, aber die Gnade, die den Sohn Gottes das Leben gekostet hat. Und Zauberer kommen natürlich auch nicht hinein. Okkultisten. Der Okkultismus nimmt ja heute überhand. Und der Satan versucht ja viele noch mit sich ins Verderben zu reißen. Diese Menschen werden keinen Platz im Himmel haben, die sich auf diese okkulten Dinge einlassen. 5. Mose 18 habe ich ja schon gelesen, was da alles darunter fällt. Auch Horoskope und ähnliches. Wahrsagerei, Zauberei. Zauberer und Götzendiener, die irgendwelchen heidnischen Religionen nachlaufen oder vielleicht sich nur selber vergotten oder irgendwelche Gegenstände statt Gott verehren. Und alle Lügner, Menschen, die, sage ich mal, ein gewohnheitsmäßiges Lügenleben führen. Ja, und auch wenn wir einmal gelogen haben sollten, wir sollten es unter das Blut Jesu bringen und sollten die Dinge richtig stellen. Lüge ist vielleicht die Sünde, die am meisten passiert von den Genannten. Aber sollten wir auch nicht leicht nehmen. Deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Der zweite Tod, nach dem irdischen Tod, dann der wirkliche Tod, aber in Form von Verdammnis. Und nun kommt das neue Jerusalem herunter von Gott. Und wie wird diese Stadt beschrieben? Das ist nun der nächste Abschnitt. Es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Und wie wird sie nun beschrieben? Sie hatte die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Alles, was jetzt hier kommt, liebe Geschwister, ich würde sagen, wir müssen das in gewisser Weise symbolisch verstehen. Ja? Es wird hier in Anknüpfung an irdische Edelsteine, an irdische Mauern und Ähnliches beschrieben, aber wir merken aus den symbolischen Zahlen, die jetzt kommen, immer die 12 oder die 12 mal 12, 144, dass es hier einfach die Zahl der Vollkommenheit ist, die diese Stadt kennzeichnet. Ja? Ich habe es vorher schon mal gesagt, damit ihr es auch entsprechend hört. Vielleicht ist auch sogar wörtlich so zu verstehen, aber ich denke, weil immer die 12 auftaucht, es ist einfach die Vollkommenheit dieser himmlischen Stadt. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klare Kristall. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel. Hier ist die 12 der Stämme Israels wieder, die schon uns begegnet sind heute. Ja? Die sind hier gezeichnet, Ruben und Gad und Josef und Benjamin und so weiter. Von morgen 3 Tore, von Mitternacht 3 Tore, von Mittag 3 Tore, von Abend 3 Tore. Also 12 Tore, Stämme Israel. Das sind die Tore, der Eingang. Das Heil kommt von den Juden. Ja, auch das erinnert daran, durch die Tore gelangt man hinein. Jesus war Jude. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Der alte Bund, die Tore, der neue Bund, die Grundsteine. Und Jesus Christus, der Eckstein, der gelegt ist, wird ja auch so genannt. Die Grundsteine nun, darauf die Namen der 12 Apostel, die Botschaft hinausgetragen haben in die ganze Welt, der Grundstein der Gemeinde bis in die Ewigkeit hinein. Und zusammen ergibt das wiederum 24. Ja, man kann wieder an die 24 Ältesten denken, von denen wir gehört haben, die vor dem Thron Gottes auch auf ihren Thronen sitzen. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, dass er die Stadt messen sollte und ihre Tore und Mauer. Es wird also gemessen. Und die Stadt liegt viereckig. Und ihre Länge ist so groß wie die Breite, also ein Quadrat. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Feldweg. Das sind, ich habe mal es nachgelesen, 12.000 Feldweg, das sind 1.200 Stadien. Und das sind mit modernen Angaben ungefähr 2.200 Kilometer. Die Entfernung größer als die Entfernung von Berlin nach Moskau, wenn man jetzt die Zahlen mal wörtlich nehmen würde. Ja? Aber es soll eben die 12 hier auch wieder vorkommen. 12.000 Feldwegs. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Also auch die Höhe ist so zu sehen. Ja? 2200 Kilometer lang, breit und hoch. Also ein Würfel. Es wird auch immer als Würfel dargestellt auf den Grafiken, wenn ihr es mal gesehen habt, in Heilszeitalterkarten zum Beispiel. Aber die Vollkommenheit eben, nicht? 12.000. Auch hier wieder die 12. Mit 12 Aposteln, 12 Stämmen Israels als Tor und Grundsteine. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Das sind 70 Meter Höhe nach modernen Maßen. Wir merken also auch hier eine symbolische Zahl. 144 ist 12 mal 12. Es gäbe wahrscheinlich nicht viel Sinn, wenn man die Mauer jetzt wörtlich nehmen würde, weil es nur 70 Meter sind und die Höhe aber 2200 Kilometer beträgt. Ja, also ihr seht, es ist einfach auch eine vollkommene Mauer, wo nichts Unreines hinein kann. So deute ich es nun nach dieser symbolischen Zahlenangabe. Und nun aber die Herrlichkeit dieser Mauer. Ihre Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Golde, gleich dem reinen Glase. Also nicht nur Gold, wie man es heute kennt, das undurchsichtig ist, sondern ein Gold, das so rein ist wie Glas. Unvorstellbar rein. Ja. Noch reiner als unser Glas, was wir hier kennen natürlich, aber mit menschlichen Begriffen, wie er es sehen durfte, durch Gottes Eingebung, hier Gold und Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelgestein. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalkedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Da werden diese Edelsteine genannt. Nicht, dass man jetzt denkt, ja, ist ja sehr sinnenfreudig hier beschrieben, der ganze Schmuck der Frauen heute und so, ist ja alles recht und schön, ja. Aber es ist hier noch viel tiefer zu sehen, der Priesterschmuck, der hatte auch solche Steine. Und es ist die priesterliche Reinheit, die hier auch dargestellt wird. Nicht? Also das Priestertum, Priester und Könige des höchsten Gottes, das wird hier symbolisiert auch. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Die Tore waren Perlen. Wie klein ist denn eine Perle heute, nicht? Aber diese Tore, praktisch eine Perle, ja, so herrlich. Und ein jegliches Tor war von einer einzigen Perle. Und die Gassen der Stadt waren lauteres Gold wie durchscheinendes Glas. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Fachmann spricht. Ja, so durchscheinendes Glas wie Gold. Ja, so sieht es vielleicht aus, nicht? Wobei man sich jetzt die grüne Flasche wegdenken müsste, nicht? Aus, ja, genau. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesen Dingen, aber es könnte so aussehen, ja. Also, lauteres Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah, und jetzt kommt ein neuer Gedankenabschnitt hier. Jetzt wird natürlich jeder jüdische Hörer damals gefragt haben, ja, und wie steht es denn mit dem Tempel, das Allerheiligste? Wo ist hier der Tempel? Zumal in Hesekiel 40 folgende, ja, viel vom Tempel geredet ist. Aber ich möchte gleich sagen, ich denke, dass sich dieser Tempel aufs tausendjährige Reich bezieht in Hesekiel. Und jetzt ist aber die Rede von der ewigen Herrlichkeit nach dem tausendjährigen Reich. Und ich sah keinen Tempel darin. Überraschung, ja, für manchen jüdischen Hörer damals. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Gott selber ist jetzt der Tempel. Das heißt, die Gemeinschaft ist vollendet jetzt. In dieser vollkommenen Stadt die vollkommene Gottesgemeinschaft zwischen Gott und der Gemeinde. Kein Tempel mehr notwendig, wo geopfert wird. Denn Gott selber ist der Tempel und das Lamm, das das Opfer gebracht hat. Deshalb ist ja auch der Tempeldienst überflüssig geworden. Wir haben ja heute keine Opfertempel mehr oder Tempelopfer. Hebräer 9, er hat ein für alle Mal das Opfer gebracht, Jesus Christus. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Diese irdisch ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, weil die Sonne ist ja außerhalb der Erde, aber ihr wisst, was ich meine, ja, diese innerweltlichen Vorstellungen Sonne und Mond, auch überflüssig. Kein Tempel notwendig, keine Gestirne, wie wir sie kennen, denn Gott selber ist unmittelbar da und ist Licht. Gott ist Licht. 1. Johannes 1 und 2 wird es beschrieben. Und Liebe, ja, das ist wunderbar. Und nun geht der Gedanke noch weiter hier. Die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Also nicht nur Israel, auch die Geretteten aus allen Nationen werden jetzt herzukommen zu dieser Stadt. Die Tore, das sind die 12 Stämme Israels aufgezeichnet. Aber die Grundsteine sind ja schon die 12 Apostel. Und die Völker werden herzukommen. Jesus Christus hat nun den Zugang ermöglicht. Er ist zu allen dann gesandt oder sendet die Jünger zu allen Völkern. Missionsbefehl Matthäus 28. Die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Eine große Pilgerschar wird zu dieser Stadt pilgern. Es gibt also vielleicht, wenn man hier so verstehen möchte, außerhalb dieser Stadt dann auch die Völker, aber sie haben Zugang, ja, sie können kommen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tages, denn da wird keine Nacht sein. Nicht nur Israel also, das neue Jerusalem, sondern die Völker kommen herzu. Jesaja 2 ist ja auch die Rede, dass Völker alle zum Zion pilgern werden, vielleicht schon im tausendjährigen Reich, aber dann hier auch in der ewigen Herrlichkeit wird es beschrieben. Und man wird die Pracht und die Herrlichkeit der Völker in sie bringen. Und es wird nicht hineingehen irgendein Unreines und nicht der da Gräuel tut und Lüge, sondern allein diejenigen, die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Also es wird aus dem ganzen heidnischen Umfeld und auch natürlich innerhalb des Judentums nichts Unreines hinein dürfen, sondern nur, wer durch das Blut des Lammes gereinigt ist und im Lebensbuch des Lammes Jesus Christus steht, die Kinder des Herrn. Und es wird auch nicht mehr dieser Unterschied zwischen Juden und Heiden sein, wenn man Epheser 2 ernst nimmt. Ja, dieser Zaun ist abgebrochen, die Feindschaft ist beendet. Christen aus Juden und Heiden werden die eine Schar der Überwinder bilden in alle Ewigkeit. Und nun noch das Letzte, die letzten 5 Verse, die ich jetzt noch mit uns betrachten möchte. Offenbarung 22, Vers 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Auf beiden Seiten des Stromes, mitten auf der Gasse, ein Baum des Lebens. Der trägt 12-mal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darinnen sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht. Und sein Namen wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun kommt der Lebensstrom, der Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, viel reiner als jedes Wasser, was wir heute kennen, unendlich viel reiner. Und auch Kristall ist ja nur ein Vergleich, ja, aus menschlicher Anschauungswelt. Klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Es wird nicht, merkt ihr es, nicht allein vom Thron Gottes die Rede. Immer das Lamm dabei, Jesus Christus, untrennbar vom Vater als der Erlöser, der das alles erst ermöglicht hat durch seinen Tod am Kreuz. Und der Herr Jesus hat ja auch gesagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, auch da kommt das lebendige Wasser vor. Von den Gläubigen auch. Sie werden mit diesem Wasser in Verbindung sein. Und auf beiden Seiten des Stromes, mitten auf der Gasse, ein Baum des Lebens. Jetzt sind wir wieder beim Paradies, aber jetzt nun beim vollendeten Paradies angekommen, wenn man so sagen will. Erinnert euch, wer den Anfang der Bibel kennt, da stehen ja vor allem nun 2 wichtige Bäume in diesem Paradies. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ist kein Apfel, wie manche meinen, sondern der Baum der Erkenntnis. Dass der Mensch Erkenntnis möchte, das ist ja dann der Sündenfall, dass er wie Gott sein möchte. Er möchte an die Stelle Gottes treten und deshalb fällt er in die Sünde und Trennung von Gott. Aber und deshalb wird ihm ja der Baum des Lebens verwehrt. Aber jetzt am Ende, nachdem die Gläubigen gereinigt sind durch das Blut des Lammes, jetzt dürfen sie vom Baum des Lebens essen, die Frucht der Unsterblichkeit, des ewigen Lebens und der alles heilt, die Heilung der Völker bringt. Und der 12-mal Früchte trägt. Auch wieder Vollkommenheit, ja, vollkommene Früchte. 12-mal praktisch als Symbol der Vollkommenheit auch hier wieder. 12-mal Früchte bringt. Und seine Früchte alle Monate und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Das heißt, es wird keinen Fluch mehr geben, keine Schlange, die den Menschen verführt, keinen Tod, es wird kein Bann mehr sein. Das wird weggetan. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein und seine Knechte werden ihm dienen. Freudiger Dienst, wie ich schon gesagt habe, priesterlicher Dienst am Thron Gottes. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir ganz am Anfang gehört haben, das Ziel unseres Glaubens. Und sie werden sehen sein Angesicht. Das wunderbare Antlitz Jesu, für uns gestorben, die Dornenkrone für uns getragen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sie werden versiegelt sein mit dem Zeichen Gottes. Und sein Eigentum, seine Geliebten, bis in alle Ewigkeit. Keiner wird sie aus seiner Hand mehr reißen können. Keine Versuchung, kein Satan, kein Antichrist. Das ist vorbei dann. Endlich erlöst, endlich an Gottes Thron, endlich ihn schauen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Aus der Bergpredigt kennen wir doch diese wunderbare Verheißung. Es wird keine Nacht mehr sein, sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne. Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und, vielleicht jetzt überraschend, sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht nur dienen, auch regieren. Gott dienen, aber auch regieren. Über wen wird hier nicht gesagt, aber einfach mit Gott regieren, mit ihm herrschen, eine wunderbare Stellung einnehmen in der Vollendung mit den Siegeskronen. In diesem Sinne das Zeichen des Sieges der Überwindung. Ich möchte noch mit einigen Zitaten schließen. Ich bin jetzt fast am Ende. William MacDonald schreibt über die Frage, werden wir tatsächlich Gott den Vater sehen, nicht nur den Sohn. Er schreibt, Gott ist Geist und deshalb nicht sichtbar. Niemand kann ihn sehen und am Leben bleiben. Hiob vertraute darauf, dass er Gott sehen würde, Hiob 1927. Und der Heiland hat versprochen, dass die, die reinen Herzens sind, Gott schauen werden. Matthäus 5, 8. Das kann natürlich bedeuten, dass wir den Vater sehen werden, wie er im Sohn geoffenbart worden ist. Johannes 14, 9, wer den Vater sieht, sieht mich. Aber es ist durchaus möglich, dass wir in unserem Herrlichkeitsleib und mit einem viel größeren Fassungsvermögen tatsächlich Gott sehen werden. Wir sollten diese Möglichkeit nicht ausschließen. Und es werden die Heiligen, die Erlösten aus allen Epochen dort sein, aus dem alten und neuen Bund. Wir werden, schreibt MacDonald, mit Abraham, Isaak, Jakob und auch mit Josef, Mose, Elia und David zu Tisch sitzen. Dann werden viele unserer Fragen beantwortet werden, auch Fragen des Heils, der Entstehung des Universums, der Kirchengeschichte. Es wird alles beantwortet werden. Unsere ganzen theologisch auch noch offenen Fragen, die wir haben. Heute Morgen haben wir eines davon betrachtet. Dann werden sie beantwortet werden und wir werden neue Einblicke in die Heilige Schrift gewinnen. Aber wie werden wir Menschen erkennen, die wir vorher nie gesehen haben? Kein Problem, genauso wie Petrus, Jakobus und Johannes, Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung erkannt haben. Haben sie auch erkannt, ja? Das wird einfach dann selbstverständlich sein, dass wir auch David erkennen werden. Das ist dann kein Ding der Unmöglichkeit mehr in der Ewigkeit, auch wenn wir vorher nie gesehen haben, auch nicht auf Bildern. Und ich schließe mit einem Zitat von von Spurgeon wollte ich noch eins bringen und von John Newton. Spurgeon hat einmal Folgendes gesagt: Die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und die Hafenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. So dieser bekannte Prediger Charles Haddon Spurgeon. Und John Newton sprach von dem größten Wunder. Drei Wunder und eines davon ist das größte. Das ist nun mein abschließendes Zitat. Er schrieb: Wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen. Das erste Wunder wird sein, viele Menschen zu sehen, die ich dort nicht erwartet habe. Das zweite Wunder wird sein, dass ich viele Menschen dort nicht sehen werde, von denen ich dachte, dass sie dort sein werden. Und das dritte und größte Wunder wird sein, dass ich selbst dort sein werde. Allein aus Gnaden, erlöst durch das Blut des Lammes.